SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Tauschgeschäfte. 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 Tauschgeschäfte.
Um Tauschgeschäfte ging es auf dokublog.de.
Tauschen. Ach, es tun. Achte uns.
Wollen wir tauschen, Wolfram Wessels?
Gern, Christine Werner.
Also auf der ersten Spur,
Spur 1,
wird fleißig getauscht. Vielen Dank für die vielen Beiträge.
Auf Spur 2,
Spur 2,
der Radioblog mit einem weiteren Beitrag vom MOOC der Uni Halle.
Spur 3.
Auf der Spur sprechen wir über Jugend und Gewalt. Und auf der nächsten,
Spur 4,
über eine Hörspieltagung in Kopenhagen. Und zum Schluss,
Spur 5,
gibt es wieder Nachrichten aus dem Off.
Spur 1, Dokublog.
Tauschgeschäfte. Schaute Geschäft, täuschte Gaschef.
Ringlein, Ringlein, du musst wandern.
Handwerkerleistung, Regale zusammenbauen, anbringen, das ist natürlich sehr gefragt.
Von der einen Hand zur anderen.
Näharbeiten, kochen für Partys.
Das ist schön.
Wir haben auch sehr viele Beratungsangebote.
Das ist schön.
Wir haben Heilpraktiker bei uns im Tauschring.
Das ist schön. Wenn das Ringlein wandern geht.
Tauschen ohne Geld. Eine Idee für die Zukunft oder naive Wunschvorstellung? Ein Mitglied aus dem Tauschring Berlin-Friedrichshain und ein 5-jähriges Kind erzählen, wie das Tauschen klappen kann, damit am Ende möglichst viele glücklich sind.
Theresa Schomburg hat dieses Feature auf dokublog.de geladen.
Bei mir hat es sich so entwickelt, dass ich durch glückliche Umstände zu einer Strickmaschine gekommen bin und angefangen habe, auf Strickmaschine zu stricken. Und das tausche ich am liebsten. Ich stricke also für Menschen individuelle Socken.
Aber wir haben auch mal Kuscheltiere getauscht. Und dann habe ich ihm die Teddybär gegeben und Liam hat mir die Ente gegeben. Das ist Tauschen.
Ein Tauschring ist ein Zusammenschluss von mehreren Menschen, die miteinander tauschen wollen. Im vorrangigen Sinne wollen sie Lebenszeit miteinander tauschen. Das heißt, jemand tut etwas für jemand anders, ganz verschiedene Sachen, was jeder gut kann und gerne macht. Und der Tauschring bietet die Möglichkeit, das also zu verrechnen. Man muss dann nicht mit jemand anders wieder tauschen, sondern kann mit allen Menschen dort tauschen. Man tauscht auch Sachen.
Ja, wenn Franz mein Spielzeug so toll findet und ich sage, ja, wir können tauschen.
Tauschgeschäfte klingt für mich wie so der kleine Bruder von Nutzenmaximierung.
Christopher Laumanns ist Pressesprecher der Degrowth-Konferenz in Leipzig.
Die fand Anfang September statt. Julia Schäfer war dort und hat ein paar Interviews als O-Töne auf dokublog.de gestellt.
Ich finde es immer so ein bisschen schade, dass Tauschringe als ein super Beispiel für eine andere Ökonomie genannt werden. Die sind bestimmt oft ein Fortschritt gegenüber so einer totalen Fixierung auf Geld, aber gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, da funktioniert immer noch die gleiche Logik von ich habe was und du hast was und wir tauschen nur, wenn wir glauben, dass da so ein Äquivalent, also dass das gleichwertig ist, besteht. Und ich finde es schon spannender, sich von diesen Logiken zu lösen. Zum Beispiel bei uns im Hausprojekt haben wir unten drin eben ein Ladenlokal und da machen wir Veranstaltungen. Da ist immer alles auf Spende. Und es ist halt ziemlich spannend, wenn die Leute sagen, ich hätte gern ein Bier, was soll ich denn geben? Was kostet das denn? Und dann sagen, es kostet nichts. Wenn du was spenden willst, dann kannst du das gerne tun. Dann sind die halt immer relativ geschockt oft. Und das macht mir sehr viel mehr Spaß, als Tauschgeschäfte zu betreiben.
Spur 2, Radioblog.
Radio hören. Hör Iran-Ode. Adorno-Reihe. Oho, reine ARD.
How do you feel when you turn on the radio and tune into a program? Maybe you're thinking about other people who are listening to the same program at this very moment. Maybe they're smiling at the same witty remarks.
Fühlen Sie sich beim Radiohören einer Gemeinschaft zugehörig, einer Community? Darum geht es bei dem MOOC, dem Massive Open Online Kurs, einem Kurs im Internet also, den Wissenschaftler der Uni Halle veranstalten. Seit 11 Tagen läuft er und hat in der ersten Woche mit der Frage nach den Hörern und der Formierung von Hörerschaft begonnen. In dieser Woche geht es ums Hören im internationalen Kontext, die EBU, Programmaustausch, Zusammenarbeit zum Beispiel. In den folgenden Wochen dann geht es um Radio im Internet, Archive, da kommt auch der Dokublog vor, und in der 5. bis 7. Woche geht es ums Storytelling. Den Link auf die Seite finden Sie auf dokublog.de. Dort auf dem Radioblog bloggen auch die Wissenschaftler und haben jetzt ihren zweiten Beitrag hochgeladen.
Intimradio. individuell gemeinsam hören. 16. September 2014. Vor einer Weile haben wir hier darüber gesprochen, wie man sich beim Radiohören verbunden fühlt, wie viele Hörer einer Sendung oder eines Senders eine Imagined Community, eine ausgedachte Gemeinschaft bilden. Vor kurzem ist unser MOOC nun gestartet und unsere Community ist nicht mehr ausgedacht. Auch ihr haben wir das Konzept der Imagined Community vorgesetzt und gleich Kritik geerntet.
Oh oh.
Stellen sich Hörer andere Hörer vor, während sie Radio hören? Schreibt da eine Teilnehmerin. Ich muss für mich selbst sagen, nein, mache ich nicht. Und meistens fühle ich mich auch nicht als Teil einer zuhörenden Masse, sondern als persönlicher Freund des Moderators. Dem Einwand wird stattgegeben. Also teilweise. Ist nicht trotzdem etwas dran an der Idee, dass uns das Radio vermutlich meist unmerklich in eine große Gemeinschaft einbindet? Wie Radio gemeinschaftsbildend wirkt, hängt natürlich auch davon ab, wie man hört. Fast alle Deutschen hören Radio. Aber hört jemand dem Radio auch zu? Lange als Nebenbei-Medium, Englisch Secondary Medium, fürs Autofahren abgestempelt, scheint das Radio gerade in der Nische der Podcasts Aufwind zu bekommen. Durch intensivere Hörerforschung wird so langsam sichtbar, wie viele Leute nicht nur die besten Hits von vorgestern zur musikalischen Untermalung ihres Alltags wollen, sondern viel lieber wirklich zuhören. Zum Beispiel stellte Eckehard Oehmichen mit seiner Abteilung Medienforschung des Hessischen Rundfunks fest, dass die Akzeptanz von Kultur- und Inforadios im Netz recht stabil geblieben sei. Gerade die anspruchsvolleren Angebote seien demnach besonders gefragt. Trotzdem geben Zahlen aus der Hörerforschung lediglich Aufschluss darüber, wie viele Leute wann Radio hören, aber nicht so sehr darüber, wer sie sind und wie sie zuhören. Mal abgesehen davon, ob sie denn überhaupt hinhören. Diese Detailfragen haben aber Radiomacher nicht davon abgehalten, sich ein eigenes Bild ihres Publikums auszudenken. Vor allem in Programmzeitschriften der Kulturwellen wird das Ideal des aufmerksamen, ungestörten Zuhörens seit langer Zeit in Bildern ausgedrückt. Zunächst vor dem noch schrankgroßen Radioapparat sitzend, später mit Kopfhörern, die Augen geschlossen, heute in Claims wie »Die Kunst zu hören« des RBB Kulturradio. Nicht zuletzt die Möglichkeit, Sendungen, wie es im besten Akademikerdeutsch heißt, zum zeitsouveränen Nachhören als Podcast irgendwann zu hören, reißt diese Traumvorstellung zurück in die harsche Realität. Auf Ohrstöpseln auf dem Arbeitsweg, im Zweikampf mit der Motivationsmusik des Sportstudios oder in Konkurrenz mit dem Wirrwarr aus Hörbuch, Lego-Attacke und Rollenspiel der Kinder, die am Sonntagmittag nicht still vor dem Radio sitzen wollen. Die Hörsituationen sind auch bei Kultursendungen längst nicht mehr immer so fokussiert, wie die Macher sich das vielleicht wünschen. Das sollte Radioleute umso mehr dazu bringen, sich Gedanken zu machen. Nicht nur, wer am anderen Ende des Gerätes sitzt, sondern wie er sitzt, ob er überhaupt sitzt und wenn ja, wie lange. Der konzentrierte, nicht abgelenkte Hörspielgourmet von gestern wird zum aktiven Social-Kommentierer von heute. Und der Rest ist schweigende Masse? In ihrem Buch Listening Publics argumentiert die Kulturwissenschaftlerin Kate Lacey gegen diese verengte Sichtweise. Das Zuhören ist eine bewusste Entscheidung, auch wenn man nicht die ganze Zeit stillsitzt oder die Sendung ausführlich bei Facebook kommentiert. Im Zeitalter der Massenmedien sind Öffentlichkeiten per Definition unpersönlich und grenzenlos. Ich bin auch dann ein Teil davon, wenn ich nur zuhöre. Egal ob mit 5 Unterbrechungen auf dem Arbeitsweg, beim Kochen oder dann doch mal ungestört im Sofasessel.
Spur 1. Doku-Block.
Tauschhandel. Autsch, Handel. Schaut Held an und Saalhecht. Hey, danach Lust.
Noch einmal zur Degrowth-Konferenz in Leipzig, der Gegenwachstumskonferenz, und Julia Schäfer, die dort auch ihn getroffen hat.
Eberhard Hirse vom Lindenthaler, einer Regionalwährung in Leipzig. Er erzählt von Tauschgeschäften früher auf dem Land.
Ich glaube, dass unsere ganze Wachstumsdynamik eben fast ausschließlich durch das Geldsystem bedingt ist, durch den inzwischen auch totalitären Gebrauch von Geld, dass also alles praktisch in Geld gemessen wird, zumindest in der städtischen Bevölkerung, und wir vollkommen vom Geld abhängig sind und es zumindest hier in der sogenannten entwickelten Welt auch praktisch nur noch Städter leben. Und das ist meines Erachtens ein ganz großes Problem, weil noch vor ungefähr, sagen wir mal, 60 bis 70 Jahren tatsächlich sogar in Deutschland der größte Teil der Bevölkerung noch auf dem Land gelebt hat und diese Menschen weitgehend ohne Geld gelebt haben. Ich weiß das noch aus erster Hand von meiner Mutter, die auf dem Land aufgewachsen ist, wo also noch in den 40er Jahren in Kleinstädten und Dörfern Geldgebrauch nur üblich war, um zum Beispiel Nähnadeln zu kaufen oder mal ein bisschen Salz zu kaufen. Der Rest wurde komplett ohne Geld geregelt, und zwar zwischen den Nachbarn. Bezahlt wurde damals mit Ehre. Das ist ein Begriff, der heute vollkommen aus der Mode gekommen ist, der auch sehr missverstanden wird, eben weil er auch missbraucht wurde. Und es war damals einfach eine Frage der Ehre, wenn dir jemand was gab, dass man dann der Gemeinschaft was zurückgibt. Das war vollkommen selbstverständlich.
Spur 3. Ausblick.
Gewalt. Talweg.
Tut das weh? Warum machst du das? Warum schlägst du mit der Faust gegen die Wand? Das war wirklich dumm. Wozu machst du das? Wegen mir? Du meinst, es ist wegen mir, oder? Ist es nicht.
Morning, ein Hörspiel nach dem Theaterstück von Simon Stevens. Die Ursendung ist am 16. Oktober in SWR 2 im Rahmen eines kleinen Themenschwerpunkts zu Jugend und Gewalt. Die Bilder von Jugendlichen, die andere zu Tode prügeln, haben wir alle im Kopf. Zeitungen, Fernsehen und Internet führen sie uns immer wieder vor. Und die Fragen nach dem Warum und Was tun wirbeln uns durch den Kopf. Doch mediale Wahrnehmung ist das eine, wissenschaftliche Untersuchungen sind das andere. Die wohl neueste ist eine im Mai vorgestellte Langzeitstudie für die Wissenschaftler der Unis Bielefeld und Münster, Jugendliche aus Duisburg 13 Jahre lang begleitet haben. Einer der beiden Leiter der Studie ist der Professor für Kriminologie an der Uni Münster, Klaus Börs. Mit ihm habe ich neulich telefoniert.
Ja, kann Sie mich gut verstehen?
Ich kann Sie gut verstehen. Ich gucke mal zu dem Techniker. Gut, Professor Börs, stimmt der von den Medien erzeugte Eindruck, dass von Jugendlichen ausgehende Gewalt zunimmt?
Das stimmt schon länger nicht mehr. Wir hatten bei der Polizei Anstiege Mitte der 90er Jahre, aber seit Ende der 2000er Jahre geht es selbst bei der Polizei zurück. Wenn man die Jugendlichen selbst fragt nach den Straftaten, die sie begangen haben, das sogenannte Dunkelfeld, was also der Polizei nicht bekannt wird, da haben wir schon länger Beobachtungen, dass die Jugendkriminalität allgemein zurückgeht.
Aber die Gewaltbereitschaft nimmt zu, das ist ja so der Eindruck, den man hat. Also wir werden weniger, aber brutaler.
Das sagt man aufgrund von Einzelfällen, die durch die Medien gehen. Aber auch dort ist es so, die schweren Gewaltdelikte nehmen nicht zu. Es gibt auch andere Anzeichen aus Verletzungsstatistiken und so weiter. Auch danach haben wir eher den Eindruck, dass die Intensität der Gewalt auch nicht zunimmt.
Aber Gewalt unter Jugendlichen ist mehr verbreitet als unter Erwachsenen, oder ist auch dieser Eindruck falsch?
Das ist schon immer so. Die Jugendzeit ist die Zeit, in der man aufbricht, nach neuen Perspektiven sucht, in der man auch Grenzen überschreitet, austestet. Jugendkriminalität ist zu einem ganzen Teil auch normal, um zu erkennen, was gelten soll und was nicht gelten soll. Dazu gehört auch, dass man die Grenzen zum Teil überschreitet, in gewissem Maße. Natürlich ist wiederholte, intensive Gewaltkriminalität nicht normal. Aber ein gewisser Teil gehört einfach zum sich entwickeln, zum Lernen von Normen, was erlaubt ist und was verboten ist, gehört dazu.
Sie haben Jugendliche 13 Jahre lang begleitet. Ist also Gewaltbereitschaft eine Begleiterscheinung der Pubertät? Tritt sie eher am Anfang auf, eher am Ende?
Ja, generell Kriminalität und auch Gewaltkriminalität, aber alle Formen der Kriminalität treten vor allen Dingen im ganz frühen Jugendalter auf, zum Teil noch im Kindesalter, so im 13., 14. Lebensjahr. Die Maximalwerte werden erreicht mit 14, 15. Dann geht es aber auch rapide zurück. Das ist ein guter Beleg dafür, dass wir in unserer Gesellschaft gut darin sind, die Jugendlichen im Hinblick auf Werte und Normen zu integrieren.
Ist denn Gewaltbereitschaft unter jugendlichen Migranten größer? Das scheint ja oft so, dass eine größere Gewaltbereitschaft unter Türken beispielsweise verbreitet ist.
Das ist eine richtige Beobachtung gewesen, die vor allen Dingen in den 90er, Anfang 2000er Jahre eine Rolle spielte, sich dann aber geändert hat. Also jetzt haben wir das beobachtet, dass der Unterschied zwischen deutschen und türkischen Jugendlichen nicht mehr so groß ist.
Woher kommt es denn, dass der Eindruck in der Öffentlichkeit so stark ist, dass Jugendgewalt ein ganz großes Problem ist und dass Ihre Zahlen, die Sie erforscht haben, ja gar nicht so dramatisch aussehen?
Ja, das hat, glaube ich, sehr stark etwas mit Ihren Kollegen zu tun, von den Fernsehen und auch Printmedien, die Einzelfälle natürlich sehr stark herausstellen. Inzwischen geht es ja schon so weit, dass man gar nicht mehr so viele Fälle hat und dann so ein fiktives Geschehen zum Anlass nahm, um dann bei Jauch Diskussionen über die Gewaltkriminalität zu führen. Das hat schon ein bisschen was Bizarres und Absurdes. Das ist, Medien brauchen Kriminalität auch zum Skandalieren als interessantes, attraktives Angebot. Der zweite Punkt ist natürlich, dass es intensive Fälle, wie zum Beispiel der Fall auf dem Alexanderplatz und so, gab, die natürlich für sich immer brutal und schlimm sind. Aber das macht nicht das Gesamtbild der Jugendkriminalität. Das sind Einzelbilder, die ja durch die mediale Berichterstattung stärker bekannt werden.
Das macht die Einzelfälle nicht weniger dramatisch, wie Sie richtig sagen.
Nicht weniger dramatisch. Also wenn diese Dinge passieren, das ist für die Opfer furchtbar natürlich, für die Familien. Und es ist überhaupt gar keine Frage. Aber Sie haben mich ja nicht danach gefragt, ob das schlimm ist. Das ist natürlich schlimm. Sie haben mich danach gefragt, ob es weniger geworden ist. Und den Eindruck haben wir auf allen Ebenen, auch auf Ebene der Polizei.
Interessante Zahlen, interessante Beobachtungen. Vielen Dank, Professor Klaus Börs, Kriminologe an der Universität in Münster.
Jemanden zu verpfeifen ist auch unfair.
Wann habe ich dich verpfiffen?
Zum Beispiel, als ich dem Kausen den Mülleimer übergezogen habe. Wer ist da gleich zum Direx?
Das ist ewig her. Außerdem hat der Kausen geblutet. Wie Sau. Und ich war Klassensprecher. Ich musste solche Vorfälle melden.
Und die Sache mit der Tafel? Ich war das nicht.
Hab ich auch nicht behauptet.
Genau. Und deshalb krieg ich die Verwarnung. Einfach so.
Da kann ich doch nichts für. Ich hab gar nichts gesagt. Hat vielleicht ein anderer rum erzählt.
Schon klar.
Jemanden festhalten und auf ihn einschlagen und...
Hey, Moment mal. Wer schlägt denn hier?
Und das ist aus einem neuen Krimi, Sprich mir nach, von Nadja Küchenmeister und Norbert Hummelt. Am 17. Oktober in SWR 2, ebenfalls im Rahmen des Schwerpunkts Jugend und Gewalt. Außer Hörspielen gibt es auch Feature über Jugendstrafvollzug, über Riot Girls, Diskussions- und Musiksendungen vom 12. bis 17. Oktober. Näheres auf swr2.de.
Spur 4. Rückblick.
Hörspiel. Ehre Polis. Spiele Ohr. Höre Pilz. Hol Preise. Opel es ihr.
An der Universität von Kopenhagen gab es kürzlich eine bemerkenswerte internationale Tagung zum Hörspiel, an der Hans-Ulrich Wagner teilnahm, Medienwissenschaftler aus Hamburg, Hörspielkritiker und derzeit Mitglied der Jury Hörspiel des Monats. Und er kann uns berichten. Hallo nach Hamburg.
Hallo Wolfram Wessels.
Bemerkenswert war da ja schon der Veranstalter, ein Radio-Drama-Network. Wer und was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, das ist eine Initiative, die sich Mitte 2013 gegründet hat, haben sie mir auch alle erzählt, in Kopenhagen, eine Gruppe von interessierten Leuten, die eben aus den verschiedenen Disziplinen kommen, die eine Plattform bieten soll für Hörspiel, für Radioplay, Soundplay, Sounddrama und natürlich vor allem die unabhängige Szene anspricht, also die soll quasi eine Plattform erhalten.
Beschränkt auf Dänemark oder international?
Ja, die Initiative ist dänisch. Das sieht man, wenn man die Homepage aufruft. Das Gros der Information ist im Moment noch auf Dänisch. Ein bisschen war schon auf Englisch. Grundsätzlich will man eben international werden und versucht natürlich seine entsprechende Initiativen in Großbritannien, in Deutschland und europaweit zu vernetzen.
Es war ja auch eine internationale Tagung. Deshalb kommt man leicht drauf, dass es vielleicht eine internationale Initiative ist. Was nicht ist, kann ja noch werden.
Das wäre wünschenswert.
Das Thema dieser Tagung war Audiodrama, Histories, Aesthetics, Practices, Geschichte, Ästhetik, Praktiken. Klingt naheliegend, aber es heißt Audiodrama, nicht Radiodrama. Sollte das vielleicht schon ein Hinweis darauf sein, dass das Hörspiel sich von seinem bislang dominanten Verbreitungsmedium, dem Radio, emanzipiert hat?
Ja, das wurde deutlich auf der Tagung. Also das heißt, das dänische Radio hat natürlich eigentlich auch grundsätzlich die Probleme, die das bundesrepublikanische Radio hat. Finanznöte, Geldmangel etc. Und dann ist es natürlich ein kleines Land, es ist ein eher vergleichsweise kleiner Sender, der hier produziert. Das heißt, wir reden eigentlich von der unabhängigen Szene, von den Leuten, die einfach rausgehen aus dem Radioprogramm, die Hörspiel im weitesten Sinn machen, ohne das lineare Radioprogramm, wie wir es kennen und wo wir gerade sprechen.
Welches sind denn die Verbreitungsmedien, wenn es nicht mehr im linearen Medium stattfindet, außer dem Internet?
Also das ist richtig on stage, wie es dann eben auf Englisch heißt. Das heißt, die gehen raus, die gehen in den Stadtraum hinein. Das sind Audio Walks, die stattfinden. Es sind Veranstaltungen, die in Kinos stattfinden, in Theater stattfinden, einfach in Städten, wo Performances möglich sind. Und da, das war natürlich für mich schon das Beeindruckende, da tut sich offensichtlich in Dänemark und speziell in Kopenhagen eine ganze Menge.
Es war eine internationale Tagung, Vertreter aus England, Irland, Kanada, Holland, Dänemark natürlich und Deutschland. Ähneln sich da inzwischen die Entwicklungen? Das heißt, gibt es sowas wie eine internationale Hörspielästhetik?
Oh, das ist schwierig zu sagen, weil die eine Ästhetik, glaube ich, gibt es nicht. Also das heißt, es war sehr vielfältig in Dänemark, in Kopenhagen. Und ich glaube, das ist ja auch in Deutschland sehr vielfältig. Also man hat sofort sehr verschiedene Ansätze, ob das vom Musikalischen kommt, ob das vom Improvisationstheater herkommt, was auch immer. Und insofern, die Szene in Dänemark ist so bunt, wie sie in anderen Ländern ist. Und dass Großbritannien und Deutschland natürlich eine Vorreiterstellung haben, das ist, glaube ich, klar. Also das heißt, auch die Dänen gucken speziell nach Deutschland und nach Großbritannien.
Was waren denn sonst die inhaltlichen Schwerpunkte dieser Tagung?
Wir hatten eine Diskussion, die fand ich spannend, weil sie eben mit dem Listener, also dem Zuhörer, arbeitet. Und was ist eigentlich der Zuhörer? Was ist seine Rolle? Was macht der mit dem Gehörten? Und das müssen sich die Producers ja eben auch immer klar machen, dass das, was sie als Hörspiel machen, nicht das Hörspiel ist, sondern erst das entsteht, wenn der Nutzer das hört. Und da gab es eben eine spannende Frage, die greife ich mal heraus. Auf der einen Seite wird mit hohem technischen Sachverstand und technischem Material gearbeitet. Auf der anderen Seite ist die Verbreitung, dass man eben mobil hört, eine MP3 hört, sich einfach die Ohrenstöpsel reinsteckt und dann eben Hörspiel hört. Also das heißt, dieses eigentlich vielleicht auch Ungleichgewicht auf sehr hohem Niveau produzieren und eigentlich auf sehr niedrigem Niveau von der Qualität her rezipieren.
Mir fiel auch auf, dass das Dokumentarische eine gewisse Rolle zu spielen
schien. Ja. Also das war ganz stark auch. Es gab wunderschöne Produktionen. Eins von einem eben unabhängigen Künstler, der wirklich Leute bittet vors Mikrofon und ihre Geschichten erzählen lässt. Das heißt also einfach wirklich ein Oral History Projekt im großen Stil, frei finanziert, ohne Unterstützung, macht er einfach. Wir hatten dann sehr viel auch über Geschichte, wie geschichtliche Hörspiele, Documentaries, die Geschichte und Geschichten einfangen. Das ist ein Trend, Geschichte im Hörspiel, im Soundmedium zu erzählen.
Vielen Dank, Hans-Ulrich Wagner, Medienwissenschaftler aus Hamburg.
Gerne.
Spur 1, Doku-Blog.
Tauschgeschäfte, sachtes Fachgetue.
Also das ist sehr verbreitet, dass ein Tauschring einen Namen für die eigene Währung schafft. Bei uns ist es der Taler. Also bei uns sind 20 Taler eine Stunde. Es geht aber auch eine Tendenz dazu, dass Tauschringe gar keinen Währungsnamen finden und es einfach nur noch nach Zeit benennen. Also ich tausche eine Stunde oder ich tausche 0,5 Stunden.
Zum Beispiel, wenn Lians ist größer und meins ist kleiner, dann kann ich sagen, Lia, möchtest du mein Eis?
Das kann immer vorkommen, dass einer nicht zufrieden ist oder zum Beispiel auch mit der Leistung nicht zufrieden ist, nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Oder es hat länger gedauert, als man dachte oder irgendwas ist passiert. Oder ja, also klar passiert das.
Weil es eben meins ist, meins, meins, meins.
Die Mitglieder sollen das in erster Linie untereinander irgendwie eine Lösung finden.
Wenn beide eine gleich große Portion haben. Das ist dann besser.
Dass es noch was jenseits von unserem Geldsystem gibt, dass es da noch was gibt, wo es weitergeht, dass die Welt nicht zu Ende ist, wenn ich vielleicht nicht so viel verdiene oder meine Arbeit verliere. Und die Idee finde ich nach wie vor so gut, auch wenn es Hochs und Tiefs gibt, bin ich immer noch dabei, ja.
Wäre das nicht wahrhaft, mein und dein wird abgeschafft, dann kriegt jeder immer alles, wann er es braucht. Denke jeder immer alles, wann er es braucht.
Schön wär's. Tauschen wir nochmal?
Klar.
Spur 5. Nachrichten aus dem Off.
Unsere Nachrichtenredakteurin Christiane Renier hat wieder in den Papierkorb gegriffen und interessante Meldungen herausgefischt, die leider keine Beachtung fanden.
Abuja.
Jeden Tag gibt es Demonstrationen für die Freilassung der 200 Mädchen, die von der Terrormiliz Boko Haram entführt wurden. Der Kardinal in der nigerianischen Hauptstadt, John Onayekan, hat jetzt auch an die Regierung appelliert, die Kinder nicht zu vergessen. Sie befinden sich seit über 4 Monaten in der Gewalt der Terroristen. Aus dem Irak gibt es inzwischen Meldungen, nach denen entführte Mädchen und Frauen als Bräute an Kämpfer der islamistischen Terrorgruppe Islamischer Staat verkauft werden. Moskau. Der Geheimdienstabtrünnige Edward Snowden hat in seinem russischen Asyl zwar keine NSA-Dokumente mehr, aber vieles im Gedächtnis abgespeichert. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet, der amerikanische Geheimdienst arbeite laut Snowden an einer geheimen Waffe gegen Cyberangriffe. Die Software MonsterMind solle eines Tages in der Lage sein, Angriffe aus dem Internet zu erkennen und ohne menschliches Zutun darauf zu reagieren. Snowden sagte dem US-Technologiemagazin Wired, das sei erneut eine massive Bedrohung für die Privatsphäre der Amerikaner, da sämtliche Datenkommunikation überwacht würde, die in die USA gelange. Das habe seine Entscheidung beeinflusst, an die Öffentlichkeit zu gehen, sagte Snowden. Rom. Francesco Schettino, das ist der Kapitän, der das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia vor der Toskana auf Grund setzte und selbst als einer der ersten das sinkende Schiff verließ. Jetzt hat Schettino ein Seminar vor Studenten der Medizinischen Fakultät der Universität in Rom gehalten, wie die Nachrichtenagentur dpa erfahren hat. Sein Thema? Panikmanagement. Schettino soll dabei gesagt haben, er sei als Fachmann eingeladen worden, denn er wisse, wie man sich in Fällen verhalte, wo Menschen in Panik gerieten. Dhaka. Nach dem Einsturz eines Fabrikgebäudes in Bangladesch mit mehr als 1000 Toten leidet die Textilbranche in dem südasiatischen Land. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, mehr als 200 Fabriken seien geschlossen worden, Zehntausende Beschäftigte hätten ihre Arbeit verloren. Der Verband der Textilindustrie in Bangladesch macht die neuen Sicherheitsvorkehrungen dafür verantwortlich, die nach der Tragödie im Jahr 2013 erlassen wurden. Wirtschaftsforscher sagen, ausländische Firmen ließen nicht mehr in Bangladesch produzieren. Vor allem die Nachfrage aus den USA und Deutschland habe stark nachgelassen. Toronto. Der trampende Roboter Hitchbot hat seine 6000 Kilometer lange Reise durch Kanada beendet. In Victoria, der Hauptstadt von British Columbia, gab es einen Empfang für das kleine Elektromännchen, berichtet die Agentur AFP. Hitchbot trägt gelbe Gummistiefel, Arme und Beine sind Schwimmnudeln, der Kopf ist ein Eimer mit einer Tortenhaube. Seine Gummihand reckt den Daumen in die Höhe, ein bisschen sprechen kann er auch. Zahllose Autofahrer haben Hitchbot unterwegs mitgenommen, manche nur wenige Kilometer, andere fast 1000. Die beiden Wissenschaftler der Universität Toronto, die Hitchbot erfunden haben, wollten unter anderem herausfinden, ob Roboter Menschen vertrauen können. Offensichtlich ist das so. Belfast. Ein Pilot der britischen Fluggesellschaft Flybe hat beim Landeanflug auf die nordirische Stadt Belfast seine Armprothese verloren. Trotzdem konnte er das Flugzeug sicher landen, berichtet dpa. Und das, obwohl er kurz die Kontrolle über die Maschine verloren hatte und die Wetterbedingungen schwierig waren. Keinem Passagier ist etwas passiert, auch die Maschine blieb unbeschädigt. Ob der Pilot das Flugzeug mit links gelandet hat, ist nicht bekannt. Er soll aber versprochen haben, seine Prothese künftig besser zu sichern.
Das war Mehrspur Radio Reflektiert im September. Beteiligt waren Andreas Bernhard, Klaus Bürs, Christian Klaus, Tobias Gasse, Golo Völlmer, Wilm Hüffer, Elinor Krogmann, Franziska Offiera, Marcel Mayer, Christiane Renier, Julia Schäfer, Theresa Schomburg, Hans-Ulrich Wagner, Christine Werner und Wolfram Wessels. Im Oktober kommt Mehrspur Radio Reflektiert vom Prix Europa. Bis dahin bloggt der Autor Detlef Behrensen. Und Sie können O-Töne und Feature zum Thema Radioempfänger auf dokublog.de laden. Welche Radioempfänger benutzen Sie? Wie klingen Sie? Und sind Sie überhaupt empfänglich für Radio? Auf an die Mikros und Regler und auf www.dokublog.de. Dort finden Sie alles zum Hoch- und Runterladen und zum Hören und Lesen.
Tauschgeschäfte, tau 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 Tauschgeschäfte, Tauschhandel.